Also, dass der Römerbrief Ihr Lieblingstext ist, haben wir schon kapiert, sagte gestern jemand. Aber Eckstein, ich bin neugierig, was ist denn Ihr Lieblingsabschnitt in dem Lieblingsschreiben des Römerbriefs? Verrate ich noch nicht, kommt erst später. Aber ich habe die Frage an dich, was ist denn dein Lieblingsabschnitt im Römerbrief? Ich habe es gefürchtet. Der Abschnitt, in dem sich die meisten Christen am unmittelbarsten angesprochen fühlen, wiederfinden in ihrem täglichen Leben und Glauben, Römer 7, 14 bis 25. Ich elender Mensch, ich würde ja so gerne, aber ich kann nicht. Also versuche ich es doch einfach trotzdem. Und ich stelle fest, nee, da ist irgendjemand, der mir was ins Ohr pfeift und anders will, als ich will. Das wäre ja noch schöner, die Sünde in mir. Also widerstehe ich einfach der Sünde. Ich ignoriere sie. Ja, ich gehe noch weiter, ich ignoriere sie noch nicht einmal. So gleichgültig ist mir die Sünde. Aber ich werde sie nicht los. Sie ist wie ein Versicherungsvertreter an der Tür. Wenn man nur einen Spalt aufmacht, wumms, hat man sie schon wieder auf dem Sofa und sie geht nicht, bis man unterschrieben hat. Die Sünde ist in mir. Ja, was kümmert das mich, dass da irgendjemand ist, den ich nicht eingeladen habe? Dann werde ich einfach trotzdem Gottes Willen tun. Ich stelle fest, nicht nur ich sündige, sondern es ist jemand anders, der in mir sündigt. Das heißt, was ich eigentlich will, wird ignoriert, wird übergangen. Ich werde gelebt. Ja, dann werde ich mich einfach dagegen aufsetzen. Nein, dass ich in Römer 7 erkennt, das ist eine Gesetzmäßigkeit. Was passiert? Keine Angst, ich tue es nicht. Was passiert, wenn ich das Neue Testament loslasse? Es fällt zum Erdmittelpunkt. Warum? Nun, der Erdkern ist schwerer als mein Neues Testament, sonst wäre es umgekehrt. Und deshalb fährt das Neue Testament zum Erdmittelpunkt hin. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist kein Gesetz, das man in ein Buch schreiben muss. Man kann das in ein Buch schreiben, muss man aber nicht. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Dieses andere Gesetz, das ich in mir finde, das mir die Dinge aufzwingt, die ich eigentlich gar nicht tun will, ist eine Gesetzmäßigkeit, wie das Gravitationsgesetz. Ob ich will oder nicht, ob das Neue Testament will oder nicht, ob der Becher will oder nicht, wenn ich ihn loslasse, dann geht er im freien Fall zu der Masse hin, also zum Erdmittelpunkt hin. So erfahren wir uns als Menschen. Und während uns das als Nichtchristen noch gar nicht weiter interessierte, da haben wir einfach gesagt, wenn wir das Rauchen nicht lassen konnten, ich rauche gerne. Also wenn ich nicht kann, was ich tue, dann tue ich einfach, was ich kann und bilde mir ein, zu können, was ich wolle. Also damals hat mich das alles noch gar nicht interessiert. Ich habe einfach gesagt, ich tue das ja gerne. Seitdem ich Christ bin, leide ich dran. Ja, man kann sagen, dass die Feinheiten der Anthropologie, der Lehre vom Menschen in Römer 7, 14 bis 25, überhaupt erst dem Christen richtig in den Blick kommt. Denn der guckt ja erst so richtig hin in sich hinein. Der quält sich ja mit Zielen, die er nicht verwirklichen kann. Aber wir haben doch gestern gesagt, wir sind gerechtfertigt. Was sind wir denn jetzt? Sind wir Gerechtfertigte? Oder sind wir Sünder? Die Theologen unter uns fühlen sich sogleich an den alten Luther erinnert. Da gab es mal die Formel simul justus et peccator, gleichzeitig Sünder und Gerechter. Aber die Formel ist ja noch keine Lösung, das ist ja mehr ein Etikett für das Problem. Und dann fragen wir die Theologen, ja, wie ist das denn genau bei Paulus und bei Luther mit dem Simul Justus et Peccator, gleichzeitig Sünder und Gerechter? Ja, die Antwort ist, ab dem 10. Semester, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ab dem 12. Semester heißt es partim, partim, teilweise, teilweise. Aber damit ist mir persönlich nicht geholfen. Damit war mir auch mit 15 nicht geholfen. So viel Latein konnte ich schon, aber das hat mir nicht geholfen. Wie ist es jetzt? Sind wir Sünder oder sind wir Gerechte? Diejenigen, die Luther gut kennen, die kämen auf die Formel Justus in spe.
Gerechte sind wir in Hinblick auf den Himmel, in Hinblick auf die Hoffnung, in Hinblick auf die Zukunft. Schon jetzt strahlt der jüngste Tag in unsere elende kleine Existenz hinein. Und das, was dort einmal sich erweisen wird, dass wir gerechtfertigt sind aus Gnaden, das dürfen wir jetzt schon hoffen. Also insofern kann man schon sagen, wir sind gerechtfertigt, aber eigentlich sind wir noch auf dem Weg. Wir wissen nur ganz gewiss, dann werden wir es sein. Ja, aber was würde dann für unsere Existenz hier unten gelten? Nun, dann wären wir Peccator in re. In der Wirklichkeit, in der Erfahrung, im Alltag wären wir nach wie vor Sünder. Diejenigen, die sich mit dieser Lösung zu sehr zurechtgefunden haben, haben mit den Pietismus und die Erweckungsbewegung ausgelöst. Denn die Väter und Mütter des Pietismus haben gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir nur so tun und uns erklären und dafür halten, dass wir schon Christen sind und Gerechtfertigte. Und im Alltag sündigen wir einfach munter weiter und nichts ändert sich an unserem Leben. Die haben gesagt, zur Rechtfertigung aus Gnaden im Glauben muss doch dann auch die Heiligung dazukommen. Da muss doch was zu sehen sein von dem, was wir glauben. So viel Geduld haben wir nicht, dass wir weiter sündigen, bis Christus wiederkommt und nur die Hoffnung schon christlich ist. Wie ist es bei Paulus? Die einen sagen so, die anderen sagen so, nur in der Auslegung schon, aber nicht bei Paulus selber. Paulus hat ein ganz dezidiertes Verständnis vom gerechtfertigten Sünder. Wer genau hinschaut, hat schon beim Briefthema entdeckt, dass Paulus seinen ganzen Römerbrief im Anschluss an das alttestamentliche Zitat von Habakuk 2,4 aufbaut. Der aus Glauben Gerechte ist das Thema der Kapitel 1 bis 4. Also wie wird man gerechtfertigt? Aus Glauben, Römer 1 bis 4. In Römer 5 bis 8 nun konzentriert er sich ganz auf das Er wird leben. Hier in den Kapiteln 5 bis 8 geht es um das Leben. Um welches Leben? Um das Leben jenseits des jüngsten Tages? Nein, schaut hin. Es geht Paulus um das Leben hier und jetzt. In Römer 5 bis 8 geht es um das Leben hier und jetzt. Es gibt in Römer 5 bis 8 auch viele Formulierungen des noch nicht. Noch nicht sind wir frei von Leiden. Noch nicht sind wir frei von Anfechtung und Zweifel. Aber das ganze Gewicht liegt auf dem schon jetzt. Wie viele Christen gibt es, die haben wohl Römer 1 bis 3 mit 4 dem Abraham und dem David verstanden, aber keinen Dunst von 5 bis 8. Wie viele Christen gibt es, die können von Herzen mitsingen, wenn wir so eindrücklich und mitreißend den Kreuzestod Jesu besungen bekommen? Er starb für unsere Sünden. Aber wie wenige gibt es, die das, was morgen Thema ist, nachvollziehen können? Soll ich ehrlich sein? Aus all meinen Erfahrungen in der persönlichen und der schriftlichen Seelsorge, aus allen Diskussionen, Kolloquien, aus allen Veranstaltungen meines Lebens, und ich übertreibe nicht, es sind Tausende, habe ich den Eindruck gewonnen, es sind vielleicht nicht einmal 10% aller Gläubigen, die das Geheimnis des christlichen Lebens im Hier und Jetzt zwischen zum Glauben kommen und Wiederkunft Christi verstanden haben. Gute Nachricht, ihr lebt total unter euren Verhältnissen. Gute Nachricht, es ist noch irrsinnig viel mehr drin, als ihr bisher geahnt habt. Wie aber geschieht das jetzt? Gerechtfertigt aus Glauben und nun müssen wir die Heiligung leben. Nun, die klassische Antwort ist, und da sind Pietisten und Evangelikale nicht ganz draußen, Die Rechtfertigung bekommen wir von Gott geschenkt. Das göttliche Du ist zuständig für die Rechtfertigung. Denn schließlich kann ich mir nicht selber die Sünden vergeben. Und am Anfang war ich auch noch nicht so kräftig. Also, das war Gottes Geschenk. Das ist seine Sache. Jetzt aber in der Heiligung, also im Wachsen und Entfalten des Glaubens, wer ist da gefragt? Das menschliche Ich. Von Zinzendorf wird gesagt, dass er einmal vor dem Bild des Gekreuzigten stand und der war sehr gruselig barock gemalt, sodass er ganz grün und schauerlich war und eindrücklich. Und drunter stand ein Schild, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich will Zinzendorf nicht absprechen, dass der Spruch bei ihm gut gewirkt hat. Ich kenne aber Tausende von Christen, bei denen hat er fatal gewirkt. Es ist nämlich die Vorstellung, dass Christus für das Kreuz und die Rechtfertigung zuständig ist. Und jetzt bin ich gefordert, in Dankbarkeit meinerseits seinen Willen zu tun. Der Spruch, Kind, ich meine es doch nur gut mit dir, hat uns schon als Kinder genervt. Das kann einem Druck machen, wenn einer so viel für mich gibt. Und dann bin ich gefordert und erfahre mich als der Christ von Römer 7, 14 folgende. Nichts gelingt mir, daran kann man zerbrechen. Was habe ich mir als junger Christ nicht alles vorgenommen? Bei jeder Freizeit habe ich gesagt, ab morgen wird alles anders. Ich bin, wir sagten damals, zum Auftanken dann hingefahren zu Kongressen und zu Freizeiten. Das Dämliche war nur, ich hatte den Tank voll, aber kaum habe ich zu Hause das Ortsschild gesehen, zu Hause ging die Tür auf. Na Kind, wie war's denn? Erzähl doch mal. Peng, dann war der Tank schon wieder leer. Ich musste nur meinen Lateinlehrer sehen, da war das ganze Evangelium mit allen Lobpreisliedern wieder futsch und ich hatte es nicht mehr zur Verfügung. Ich wollte es nicht auf Gott schieben. Ich hatte ihn nicht im Verdacht. Also habe ich es auf mich geschoben, habe gesagt, bei mir stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann hast du dich wahrscheinlich nicht richtig bekehrt. Das kann es ja wohl nicht sein. Und so ist mein Bibelanschreibsystem mit dem ersten Symbol entstanden. Ein Sternchen mit einer hochgesetzten 2 für Wiedergeburt. Das findet sich in meinen Kalendern mit 15 und 16 Jahren bis zu 10 Mal. So oft bin ich zum Glauben gekommen. Ich habe mir ganze Schuhe abgelatscht. Damals war die Taufdebatte noch nicht so akut. Heute macht man es gerne an der Taufe fest und sagt, also wenn ich mich angucke, das mit der Kindertaufe war nicht richtig wirksam. Ich muss die Glaubenstaufe haben. Und dann liest jemand, es gibt auch noch eine Erwachsenentaufe und kapiert nicht, dass das dasselbe ist, dann macht er auch die Erwachsenentaufe. Und dann kriegt er mit, ja, die Geistestaufe, die wird auch von einigen vertreten. Also hat er seinen geistlichen Impfpass mit 4 Stempeln voll gemacht und sagt, jetzt muss ich es doch endlich kapiert haben. Was ändert sich? Nichts. Es ist kein Fehler, sich täglich zu duschen, aber die Taufe macht dich nicht zu einem neuen Menschen. Das Wasser ändert nichts. Dein Vorsatz ändert nichts. Das Geheimnis des Glaubens liegt nicht in dir. Denn dein Ich lässt sich nicht erneuern zu dem, was Gott mit dir vorhat. Weil du so böse bist? Nein, weil er etwas ganz anderes vorhat. Gestern lasen wir schon Römer 6 und Römer 6 wird in Römer 8 ja aufgenommen. Da ist doch davon die Rede, dass wir den alten Menschen gekreuzigt haben. Das habe ich mit roten Ohren gelesen als 15-, 16-Jähriger und hat gesagt, da muss ich jetzt mal mit anfangen. Wir müssen uns selber kreuzigen. Wenn ich ein Problem mit mir selbst habe, dann muss ich eben mein Selbst reduzieren. Ich-Reduktion ist angesagt in der Heiligung. So wächst man im Glauben. Wenn ich mir selbst im Weg stehe, muss ich mich eben wegschaffen. Und so lustig das jetzt klingt für Nichtfrömmigkeitsgeschädigte unter euch, das hat eine tragische Geschichte. Seit 2000 Jahren, mit dem Beginn schon der Verzichtler in Korinth und in Römer 14, ist die irrsinnige Vorstellung, wir könnten Gott größer machen, indem wir uns kleiner machen. Wenn du einen schwachen Vater hast, wenn du eine unsichere Mutter hast, dann ist das so. Du kommst mit 30 Jahren nach Hause und wirst immer noch als kleines Kind behandelt. Die ersten 20 Jahre streikst du noch und widersprichst. Irgendwann dann mal schaltest du ab und sagst, lass sie, sie kapiert es nicht mehr. Sie kann nicht anders als immer nur von oben runter. Sie ist zu schwach, um mich als Partner wahrzunehmen. Gott ist nicht so klein und so schwach und so unsicher, dass wir uns klein machen müssen, damit er sich groß fühlt. Er freut sich, wenn du dich entfaltest. Dass du ein Ich bist, dass du eine Persönlichkeit bist, das ist nicht das Problem. Das freut ihn doch. Er liebt dich doch, wie du bist. Mein Selbstproblem ist nicht, dass ich da bin. Mein Selbstproblem ist, dass ich mir selbst im Weg stehe. Ich muss mich also nicht verleugnen in dem Sinne, dass ich mich selbst, meine Interessen, meine Gaben klein mache, sondern dass ich alles wegnehme, was Christus stört. Was das Ich stört, was das Wir stört. Da, wo ich mir selbst im Weg stehe, wo mein Stolz mir im Weg steht, mich lieben zu lassen, wo meine Eitelkeit mich daran hindert, mich beschenken zu lassen. Da gilt es, mich selbst zu verleugnen. Da gilt es, loszulassen. Wo einer mir sagt, ich liebe dich, wie du bist. Und ich sage, das will ich aber gar nicht, denn ich kann mich selber auch nicht so lieben, wie ich bin. Was heißt es dann, der Sünde abzusterben? Was heißt es, mit Christus gekreuzigt zu sein? Wann passiert das? Nun, die Standardantwort, die ich kriege, ist, daran müssen wir eben arbeiten. Und auch wieder von Luther haben wir es so im Ohr, dieses, der alte Adam muss ersäuft werden, täglich ersäuft werden, aber das Biest kann schwimmen. Soweit so richtig. Und manche Christen sind ihr Leben lang immer mit diesen Wasserspielchen dann beschäftigt, dass der alte Adam auftaucht und sie versuchen ihn zu ersäufen und dann kommt er grinsend wieder hoch. Und die ganze Zeit ist Heiligung nichts anderes als fromme Selbstbeschäftigung und alle wundern sich, warum der Mensch nicht mehr ansprechbar ist, weil er nur mit sich und seiner Frömmigkeit zu tun hat. Falscher Ansatz. Wann bist du mit Christus gekreuzigt? In der Heiligung? Nein. Wo sind deine Wundmale? Wo sind die Nägel? Ja, sagen andere, ich bin gekreuzigt mit Christus in der Taufe. Das hörst du auch von vielen lutherischen Theologen. Also bei der Taufe, in der Symbolik des Wassers, werde ich ersäuft und dann rausgenommen und dann bin ich ein neuer Mensch. Ich frage dich wieder, wo sind denn deine Wundmale, wo sind die Stigmata? Ich sehe nichts davon, dass du ein Gekreuzigter bist. Christus sieht man es noch im Himmel an, das geschächtete Lamm. Wo haben wir die Kreuzesspuren? Du bist überhaupt nicht selbst gekreuzigt. Du bist überhaupt nicht gekreuzigt. Wer ist gekreuzigt? Ich sage jetzt nicht, wer hat es erfunden, sonst kommt ja in die falsche Richtung. Wer ist gekreuzigt? Christus alleine. Nur Christus ist auf Golgatha vor 2000 Jahren gekreuzigt. Ja und? Was hat das mit mir zu tun? Das ist für dich genug. Denn als er gekreuzigt wurde, hat er sich mit dir identifiziert, eins erklärt. Ich bin dein und du bist mein und uns trennt niemand mehr. Ich bin für dich da und du lebst für mich. Wir bilden eine Einheit. So sieht es der Vater im Himmel, warum er dich heute als gerecht ansieht. Vollkommen gerecht, so gerecht wie seinen Sohn. Und so muss es auch die Sünde ansehen, wenn sie dich anschaut. Und sieht Christus und du fliehst zu Christus. Das ganze Geheimnis des Christseins ist, dass wir verstehen, Christ ist man nicht selbst. Christsein ist nicht leicht. Christsein ist nicht nur schwer. Christsein ist nicht nur sehr schwer. Christsein ist unmöglich. Christsein ist unmöglich. Das glaubst du mir nicht? Leb mal die Bergpredigt. Nur eine Woche. Ganz locker flockig mit links. Ja. Nichts passiert. Leb mal neue Kreatur. Leb mal Römer 6 bis 8. Also du jetzt. Nichts passiert. Funktioniert nicht. Ich kenne nur einen einzigen, der das Christsein leben kann. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus selbst. Und der kann es heute in dir und durch dich. Das Subjekt des Christseins ist Christus in dir. Er in dir und du in ihm. Ihr als wir. Und das ist der ganze Unterschied. Du guckst auf die nächste Woche und sagst, wie kann ich das? Falsche Frage. Du musst fragen, Herr, wie machen wir das? Du guckst auf die nächste Woche und sagst, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen? Falsche Frage. Die Frage ist, wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich erschaffen? Das ganze Geheimnis des Glaubens ist zu kapieren, dass Glauben nichts ist als Leben im Wir. Glaube ist Beziehung. Und gestern hatten wir in der Zeitknappheit nur kurz erwähnen können, dass dieses alte Modell, 9 Schritte Gnade von Christus her, 1 Schritt von mir, und das ist der Schritt des Glaubens, dass das nicht funktioniert. Warum nicht? Nun, wenn ich den einen Schritt alleine mache, dann ist es ja schon wieder Sünde. Man kann auch fromm sündigen, wenn man nämlich selbst aus eigener Kraft für Gott leben will. Es gibt auch fromme Sünde. Daran zerbrechen wir. Christus ist in mir. Und ich bin in Christus. Wir sind ein Wir. Und dieses Wir gab es schon vorher, nur eben negativ, in Römer 7. Da hat nämlich der aufmerksame Sünder festgestellt, dass er sagte, ich sündige, es sündigt jemand in mir und das ist zwangsläufig, ich muss mein selbstzerstörerisches Prinzip leben, eine Gesetzmäßigkeit. Für Sportfreunde unter euch, es steht immer 2-1. Die Frage ist nur für wen? Für Christus und dich oder für die Sünde und dich? Es ist irrsinnig zu meinen, dass wir selber stärker werden könnten als die destruktiven Kräfte in unserem Leben. Dass wir die negativen Programme und Spiele, die wir mitbekommen haben, angeboren, anerzogen, gesellschaftlich durch andere Menschen zugefügt, selbst überwinden können. In Galater 2, 16-21 hat Paulus schon mal den ganzen Römerbrief entworfen. Und er fasst dort schon im Vorhinein seine Aussage von Römer 6 zusammen. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe. Aber eigentlich lebe gar nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das klingt jetzt etwas kompliziert, sagt Paulus. Ich erkläre es euch. Alles das, was ich jetzt in meiner irdischen Existenz, in meinem Fleisch lebe, das lebe ich im Vertrauen auf den Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sein eigenes Leben für mich gegeben hat. Ist das Passivität? War Paulus passiv? Ja, er war passiv. Er wollte nichts als empfangend sein. Er hat niemals gesagt, Herr Jesus Christus, jetzt habe ich so lange von dir gelernt, wie das geht, ab heute mache ich selber. Er wollte keine Sekunde selbst glauben, selbst lieben, selber groß sein. Er hat Christus durch sich leben lassen. Und das ist das Faszinierende. Menschen, die nichts ohne Christus sein wollen, sind in Christus viel. Wer bitteschön war so aktiv wie der Paulus, der Gott gegenüber nichts als empfangend passiv sein wollte? Der Verdacht der billigen Gnade ist aufgekommen von Menschen, die Gnade nicht verstanden haben. Gnade ist nie billig. Es ist gerade die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, die uns völlig verändert, wie damals Zachäus, die Sünderin in Lukas 7, die Jesus die Füße salbte. Das gilt schon zwischenmenschlich. Wenn ich bedingungslos geliebt werde, dann verändert das mich. Voraussetzungslose Liebe ist niemals folgenlos. In Römer 6 erklärt er diesen Zusammenhang ausführlicher von Galater 2,19. Er sagt, wir sind, indem wir auf Christus getauft sind, ihm übereignet worden. Wir gehören uns ja gar nicht. Wir sind in das Wir mit ihm hineingetauft worden, denn die Taufe bedeutet Übereignis. Er ist unser Herr. Damit sind wir in ihn eingepflanzt worden. Wir sind in ihn eingepflanzt. Das ist ein sehr schönes Bild. Du bist mit Christus zusammengewachsen. Du bist bei der Taufe in ihn hineingetauft. Ein bisschen makaberes Beispiel, wenn das erlaubt ist. Angenommen, ich würde meinen Daumen verlieren. Ist heute medizinisch kaum noch ein Problem, kann man nachzüchten, da gibt es schon Prothesen. Also, dann wird ein neuer mir angesetzt und der pflanzt sich an, eingepflanzt, wie in Römer 6, wie du in Christus, also ist der neue Daumen in den Organismus hineingepflanzt. Der Eckstein freut sich und sagt, jetzt bin ich wieder ein kompletter Mensch, alles ist wieder dran. Dann aber plötzlich, als ich zur Physiotherapeutin geschickt werde, trifft mich der Schlag. Wisst ihr warum? Mir wird bewusst, ich habe Grundschule gemacht, ich habe Oberschule gemacht, Ich habe Konfirmandunterricht gemacht, Abi gemacht, erstes Examen, zweites Examen, Promotion, Habilitation, Griechisch, Hebräisch, Lateinisch, Führerschein. Was ich noch alles gemacht habe, Bußgeldbescheide in allen Füllen. Da war der Daumen nicht dabei. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn ich einen neuen Daumen eingepflanzt bekomme? Den ganzen Stress noch einmal, der weiß ja gar nicht, wie man Auto fährt. Der weiß ja nicht, wie man Lateinisch oder Hebräisch schreibt. Der hat keine Ahnung. Ich bin beim Gitarrespielen für meinen Schlag bekannt. Also bitteschön, der Daumen war ja gar nicht dabei, der hat den Schlag nicht drauf. Ich bin ja völlig hilflos. Nee, sagt mir der Arzt, da haben Sie was falsch verstanden. Es geht doch bei der Fähigkeit der einzelnen Glieder ausschließlich um die Fähigkeit des Gesamtorganismus. Ein bisschen Übung ist nötig, ganz klar. Aber der Daumen kann alles, was der Kopf vermag, was der ganze Leib vermag. Du bist in Christus eingepflanzt. Und alles, was für Christus gilt, gilt fortan für dich. Zweites Bild. In Römer 6 sagt Paulus, wir waren Sklaven der Sünde, nun aber sind wir einem neuen Herrn übereignet. Wir gehören Christus. Das ist mit dem Glauben und der Taufe gekommen. Wie war das mit der Sklaverei in der Antike? Nun, ein Sklave konnte ja nicht weglaufen von seinem Herrn. Er gehörte seinem Herrn. Egal, was er tat, es gehörte alles, was er tat, seinem Herrn. Wie konnte ein Sklave in der Antike frei werden? Nur durch Freikauf. Und so sagt Paulus, hat Christus euch freigekauft, teuer erkauft. Ihr seid gegen Quittung freigekauft, aus der Sklaverei hinein in die Beziehung. Nun gehört ihr Christus. Wenn jetzt am nächsten Morgen der freigekaufte Sklave, weil er vor dem Laden auf seinen neuen Herrn wartet, dem alten Herrn wieder begegnet und der ihn anbrüllt, was wird der Sklave tun? Der fährt zusammen und zuckt zusammen und erschrickt und ist versucht, seinem alten Herrn wieder zu gehorchen, wie er es gewohnt war. Obwohl er es eigentlich gar nicht müsste. Denn er ist rechtlich frei von den alten Ansprüchen. Wenn du an Christus glaubst, hat dein altes Leben, haben die Dämonen deiner Vergangenheit, hat die Angst, hat deine Zwanghaftigkeit kein Recht mehr auf dich. Ist die Sünde gestorben? Nein, die Sünde ist nicht gestorben. Der alte Sklavenhalter existiert noch. Das geschieht erst, wenn Christus wiederkommt. Muss ich mich selbst von dieser Sünde befreien? Na, das ist in der Antike keinem gut bekommen. Wenn ein Sklave sich gegen einen Freien auflehnte, dann wurde er von den Bodyguards relativ grausam behandelt. Es gab nur eine Möglichkeit für den freigekauften Sklaven, seine Freiheit zu leben. In der Flucht zu seinem neuen Herrn. Hat er sich reingestohlen zu seinem neuen Herrn und hat gesagt, da ist so ein lästiger Herr draußen. Ich kenne den aus der Vergangenheit, aber ich will mich gar nicht so genau erinnern. Dann war die Freiheit da. Wisst ihr, was unser ganzes Problem ist? Wir versuchen, unser altes Leben selber loszuwerden. Wir meinen, wir müssten uns mit unseren Zwängen, mit unseren Ängsten, mit den Zwanghaftigkeiten selber auseinandersetzen und unterliegen ihnen aufs Neue. Du bist bereits mit Christus gekreuzigt. Du sagst, das spüre ich nicht. Das musst du auch nicht spüren. Das gilt in Christus. So wahr Christus vor 2000 Jahren gekreuzigt ist. Für dich. Du bist nicht so frei, wie du dich fühlst. Du bist so frei, wie Christus wahrhaftig dich liebt und für dich gestorben und auferstanden ist. Du bist nicht so frei, wie du dich erfährst. Es kann sein, dass du das dein ganzes Leben nicht richtig auf die Reihe kriegst und trotzdem warst du die ganze Zeit frei. Auch wenn der freigekaufte Sklave seinen Ausweis in der Tasche hat und sich mit dem Bodyguard seines alten Herrn die ganze Zeit nur rumstreitet, er ist dennoch frei. Ihr seid nicht so neu, wie ihr euch fühlt. Ihr seid viel neuer. Ihr seid vollkommen neu. Ihr seid eine neue Schöpfung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das sagst du nur, Hans-Joachim, weil du mich nicht kennst, sonst würdest du das nicht behaupten. Nein, das sage ich, weil ich Christus kenne. Ich bin aber keine neue Kreatur. Bei mir klappt das noch nicht. Das interessiert nicht, was du bist. Es interessiert, was Christus ist, denn das ist die dich bestimmende Realität. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Schöpfung. Was ist neue Schöpfung an dir? An dir ist nichts neue Schöpfung. Neue Schöpfung ist alleine Christus in dir. Im Wir mit ihm, solange du dich von ihm her verstehst, bist du ganz neu, denn das ist die neue Beziehung. Und deshalb geht es im Römerbrief beim Evangelium um das eine. Zu kapieren, dass wir in Jahrhunderten Christsein Opfer des Individualismus waren. Wir haben gedacht, dass auch christlicher Glaube das Ich verändern muss und sind immer mehr in unsere Ichhaftigkeit und Einsamkeit verfallen. Wir brauchen Beziehung und in dieser Beziehung sind wir jetzt schon neu. Eigentlich hätten wir es von Adam und Eva und der Schöpfung her schon verstehen können. Was Paulus in Römer 6, in Galater 2 sagt oder von Christus auch in 2. Korinther 4. Was soll der Mensch sein? Ebenbild Gottes. Was ist ein Ebenbild? Ein Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Person oder Kraft. Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Person oder Kraft. Ebenbild ist nicht Kopie. Ebenbild ist nicht Abbild. Das war mein Missverständnis, als ich zum Glauben kam. Ich habe gedacht, ich muss so werden wie Jesus und habe versucht, Jesus von Nazareth nachzumachen. Daran zerbricht man, da überlupfst du dich, das kriegst du nicht hin. Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Person oder Kraft. Wir haben hier so tolle Techniker, herzlichen Dank für alles, was ihr tut, sonst würde das hier alles zusammenbrechen. Wenn die Scheinwerfer eingestellt werden sollen und einer fragt, ist da oben Saft auf der Leitung? Woher wissen die da hinten, dass Saft auf der Leitung ist? Weil das Licht brennt. Nur ein Depp macht seinen Finger nass und steckt in die leere Fassung seinen Finger rein, um zu gucken, ob Saft auf der Leitung ist. Das ist gar nicht notwendig. Aber wie soll ich denn wissen, ob Saft auf der Leitung ist, wenn man Strom nicht sehen kann? Das Urbild siehst du nicht. Aber die Birne ist ein Ebenbild im klassisch-biblischen Sinne. Der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Wir sind Gottes Ebenbild. Wir sollen nicht als Birne den Strom ersetzen, sondern wir sollen den Strom durch uns fließen lassen, Gott durch uns leben lassen. Das war das Beispiel für die Männer, ein bisschen technisch. Das Beispiel für die Frauen hatten wir gerade, obwohl ihr wahrscheinlich bei den vielen Wolken es nicht mitgekriegt haben. Das ist der Mond. Der Mond ist das Ebenbild der Sonne im ganz klassisch-biblischen Sinne. Eikon, Ebenbild. Was ist das Geheimnis des Mondes? Ja, der strengt sich an und einmal im Monat schafft das, dann ist er ein voller Mond und strahlt. Wo hat er seine Energie her? Der Mond strahlt überhaupt nicht. Wenn du den Vollmond fragst, Mond, du strahlst so schön, wie machst du das denn? Dann sagt er, ich strahle doch nicht. Ich merke nicht, dass ich strahle. Dann sagen wir, ja, wo hast du deine Lichtquelle her? Ich habe keine Lichtquelle, ich bin nur Staub und Asche und Erde und Gestein. Nichts ist an mir attraktiv. Und wir sagen, das glaube ich dir jetzt nicht. Du strahlst mir in die Nacht dein Licht entgegen. Wir verlieben uns hier unten reihenweise und du behauptest, du leuchtest gar nicht. Der Mond ist Ebenbild der Sonne. Er lässt sich nur von der Sonne bestrahlen. Und wenn wir als Erde gerade richtig stehen, haben wir die volle Ausleuchtung. Faszinierend. Hast du schon mal einen vollmächtigen Christen getroffen? Der strahlt wie der volle Mond. Der merkt es gar nicht. Der merkt es gar nicht. Der kriegt es gar nicht mit. Es sind die Heiligsten unter euch, die den Eindruck haben, ich tue ja gar nichts. Ich lebe ja viel zu wenig. Ich streng mich viel zu wenig an. Ich sag's euch, ich hatte Phasen in meinem Leben, da war Christsein richtig anstrengend. Aber unproduktiv. Da kam nichts bei raus. Ich habe versucht, meine Klassenkameraden damals im Gymnasium zu missionieren, wollte hin bis zu meinem Direktor. Es war zum Verzweifeln. Am Schluss habe ich schier gestottert und wurde immer blass, weil es immer verkrampfter wurde. Bis ich den Bettel hingeschmissen habe. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus Christus, das macht mir keinen Spaß, das frustriert. Wenn du willst, dann missioniere du durch mich. Hier bin ich. Mein Kopf, der ganze Körper, Gaben, wenn sie da sind, Schwachheiten in Fülle. Wenn du willst, lebe du durch mich. Es hat mein ganzes Leben verändert. Ich weiß noch, als 14 Tage war es, glaube ich, nach diesem Gebet, mich ein Klassenkamerad ansprach und sagte: Hans-Joachim, ich habe mal eine Frage, du bist doch Christ. Und während er sprach, sind mir schon die Tränen gekommen. Der war ganz gerührt und hat gesagt: Also so schlimm ist mein Problem jetzt auch wieder nicht. Der hat nicht kapiert, dass ich mich in Freudentränen freute. Das erste Mal kapiert, was Christsein ist. Nicht ich für Christus, sondern Christus durch mich. Endlich mal die Klappe halten. Es ist wunderschön, SMD zu sein. Wenn man kapiert, dass das M für Gott geschrieben ist, um ihn zu erinnern, liegt mir in den Ohren, dass ich euch gebrauchen will, um durch euch Menschen zu erreichen. Christus lebt in uns. Aber wie soll er das, wenn wir ihm ständig in die Quere kommen? Sei wie eine Birne in einem Stromkreis. Sei wie der Mond gegenüber der Sonne. Und es sind die Weisheitsschriften des Alten Testamentes, Sprüche und Sirach, die es für die Weisheit beschreiben, was das Neue Testament von Christus aussagt. So wie der Strahl alleine von der Lichtquelle lebt, der Lichtstrahl von der Lichtquelle. So wie der Wasserstrahl von der Wasserquelle lebt. So lebt die Weisheit von Gott selbst. Christus ist das Ebenbild Gottes. Lest das Johannesevangelium. Die Leute kamen zu ihm und haben gesagt: Wie machst du das? Er sagt: Ich kann nichts, ich bin nichts, ich habe nichts ohne meinen Vater. Nichts. Dabei war er der Sohn Gottes. Ich versuche immer noch mehr zu sein als nichts, weil ich meine, Glauben bedeutet Ich-Entfaltung. Glaube bedeutet nicht Ich-Entfaltung. Glaube bedeutet Leben im Wir. Die Menschen, die wirklich erwachsen sind im Glauben, die vollkommen sind in der Heiligung, was macht die aus? Das, was die ausmacht, ist, dass sie nicht sein wollen als Kinder Gottes. Das zu lernen, ist unsere Aufgabe. Wir sind, wenn wir in Christus sind und Christus in uns, geistlich. Das ist unser Sein. Kinder Gottes, Töchter und Söhne Gottes. Wenn wir nun geistlich sind, dann gilt es, so sagt Paulus in Römer 8,1 folgende, nun eine geistliche Gesinnung einzuüben. Ihr werdet überrascht sein, wie kompliziert es ist, sich lieben zu lassen. Christus durch sich leben zu lassen. Jeden Morgen nicht mit der Frage zu begegnen, wie mache ich das, sondern wie machen wir das? Nicht, wie kann ich das meistern, sondern wie kannst du das meistern? Das Wir will eingeübt werden. Und wenn die Gesinnung entwickelt wird, dann entsteht aus dieser Gesinnung auch das Tun, der Wandel und das Verhalten. Werden wir, wenn wir das richtig leben, dann vollkommen sein? Nein. Wir bleiben Patienten für den Rest unseres Lebens. Und da ist die Wahrheit auch dieser Formel des gleichzeitig Sünder und Gerechter. Wir müssen auch nicht vollkommen sein, damit Christus uns liebt. Selbst wenn wir nichts tun könnten, nachdem wir das verstehen, und würden sterben wie der Schächer am Kreuz, hätten wir trotzdem den ganzen Himmel. Aber wir dürfen es. Und ich möchte euch Mut machen, es einzuüben. Als erwachsene Tochter, als Sohn Gottes, die Gemeinschaft, dass wir mit unserem himmlischen Vater zu üben. Ihr seid Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes. Das könnt ihr durch euer blödes Verhalten nicht mehr relativieren. Das ist euch sicher. Das ist euch sicher bis zur Stunde eures Sterbens und darüber hinaus. Christen können dann wohl sterben. Aber wie Paulus in Römer 8 sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Ist, um noch einmal zum Schluss auf den Samstag zu kommen, aber nicht Christus selber dann aus dem Wir herausgefallen, als er starb? Nun, nur Lukas hat das genau beschrieben, was eigentlich passierte. 1. Petrus 3,19 und 4,6 wissen wir, dass Christus den Toten gepredigt hat, damit sie das Evangelium auch noch hören. Aber war Christus eigentlich mausetot? War sein Wir, war die Gemeinschaft mit dem Vater unterbrochen? Nein. Er sagt dem Schächer am Kreuz, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Am Freitagabend war Christus im Paradies. Nach seinem Geist, in seiner Wir-Beziehung mit dem Vater. Niemand von euch muss jemals tot sein. Wir werden sterben, aber im Augenblick unseres Sterbens sind wir da, wo wir vorher waren. Christus in uns und wir in Christus. Und so kann Paulus einmünden in Römer 14, wenn wir leben, dann leben wir jetzt ganz dem Herrn, im Herrn und er in uns. Wenn wir sterben, dann sind wir auch des Herrn. Darum wir leben oder wir sterben. Wir sind im Wir mit Christus. Deine Zeit läuft nicht ab, sondern an. Du hast noch keinen Dunst davon, was du im Himmel einmal erkennen wirst. Und wenn du dann das Staunen gerade so halbwegs angefangen hast, guckst du zurück auf dein Leben und dann gucken wir uns noch einmal an, wenn wir uns da oben in der Ecke für unsere Studikon treffen, 13, und sagen, soll ich euch was sagen? Alles, was uns hier im Himmel erfreut, war damals schon wahr. Christus ist für uns gestorben. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Alles haben wir in ihm. Und nichts müssen wir ohne ihn haben. Wir sind nicht nur Überwinder. Wir sind nicht nur Überlebende. Wir sind Sieger. Wir sind mehr als Sieger. Das muss man erst mal sein. Wie macht man das denn nicht? Dann steht man auf dem Treppchen auf Nummer 1. Und wir sind mehr als Sieger. Hypersieger sind wir wörtlich übersetzt. Aber nicht ich und nicht du. Es ist die Liebe Christi, die uns gilt, die uns zu mehr als Siegern macht. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg. Zu welchem Sieg? Zu seinem Sieg. Es ist der eure.